Deutschlandfunk. Hintergrund.
Europa der Nationen. Was hinter der Konsensformel rechter EU-Skeptiker steckt? Von Timo Stuckenberg.
Ladies and gentlemen from the press, from the media. I'm Philip Kleist, I'm the Secretary General of the Patriots for Europe Group.
Rund eine Woche ist es her, dass sich die Patrioten für Europa im Rahmen einer Pressekonferenz erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt haben. Es ist die Nachfolgegruppe der mittlerweile aufgelösten rechtsextremen ID-Fraktion im Europaparlament. Gründungsmitglieder sind die Fidesz-Partei des ungarischen Premiers Viktor Orban, der französische Rassemblement National, die italienische Lega von Matteo Salvini, die tschechische ANO-Partei, die FPÖ aus Österreich und Vox aus Spanien. Mit 84 Abgeordneten dürfte die neue Fraktion nach Christdemokraten und Sozialdemokraten die drittgrößte im neu gewählten Europaparlament stellen. Die Fidesz-Abgeordnete Kingo Gall, zugleich Vizepräsidentin der Patrioten für Europa, machte deutlich, welches Ziel die Fraktion verfolgt.
We started working together with colleagues who are able to take a firm stand.
Wir haben uns zusammengeschlossen, um eine klare Haltung einzunehmen gegenüber den schädlichen, zentralisierenden Entscheidungen der Brüsseler Bürokraten, die die Nationalstaaten spalten. Unser langfristiges Ziel ist es zu verändern, wie in der EU Politik gemacht wird. Unsere neue Gruppe wird sich für den Schutz der jüdisch-christlichen Wurzeln einsetzen. Wir setzen uns für eine größtmögliche Abschottung der europäischen Grenzen ein. Wir sagen klar Nein zu illegaler Migration und wir werden für ein starkes, wettbewerbsfähiges Europa arbeiten.
Nur zwei Tage später gründet sich eine weitere rechtsradikale Fraktion unter dem Namen Europa souveräner Nationen. Sie wird von der AfD angeführt und dürfte nach der konstituierenden Sitzung des Europaparlaments an diesem Dienstag auf 25 Sitze kommen. Ein Europa der Nationen. Diese Erzählung von den starken Nationen in Europa hat in den vergangenen Jahren unter Europas Rechten wieder an Popularität gewonnen. Zu hören war das kürzlich auch im Wahlkampf für die Europawahlen. Vom Franzosen Jordan Bardella, dem Spitzenkandidaten des rechtsextremen Rassemblement National. Vom rechtspopulistischen Regierungschef Ungarns Viktor Orban, wie auch von der postfaschistischen Ministerpräsidentin Italiens Giorgia Meloni.
Ce 9 juin pour dire à l'Europe et au monde que la France est de retour.
Make America great again. Make Europe great again. Heura Donald Trump. Heura Europa Souveränistag.
Viva l'Italia! Viva Fratelli d'Italia! Viva l'Europa delle Nazioni! Grazie!
Frankreich kehrt zurück. Eine Allianz europäischer Souveränisten. Es lebe das Europa der Nationen. Damit, sagt der Historiker Kieran Klaus Patel von der Ludwig-Maximilians-Universität München, würden die Rechtspopulisten das Ziel verfolgen,
diese Europäische Union, die wir haben, in ein anderes Gebilde umzubauen, in dem die Nationalstaaten als Mitgliedstaaten eine größere Rolle spielen und die, ich formuliere es mal ein bisschen salopp, tatsächlich als Selbstbedienungslagen funktioniert, wo das, was man jeweils möchte, man bekommt, aber eigentlich nicht zu gemeinsamen Werten und Normen sich bekennt und auch europäische Solidarität in manchen Fragen ganz klein geschrieben werden soll. Also es ist ein anderes Modell von Europa und diese Formel vom Europa der Vaterländer oder Nationen, die dient dann als Hülle, um diese sehr unterschiedlichen Detailvorstellungen darunter zu verbergen.
Der wohl prominenteste Vertreter dieses Konzepts ist der ungarische Premier Viktor Orban. Eine aktuelle Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in Budapest kommt zu dem Schluss: Es handelt sich weniger um ein politisches Programm als um eine Botschaft. Sie lautet: Der Westen ist bedroht und mit ihm nicht weniger als die Demokratie. Dieser idealisierte historische Westen habe zwar so nie existiert, schreibt der Autor der Studie, dennoch diene er vielen Rechtspopulisten als Bezugspunkt und schützenswertes Gut. In der Diskussion um Europa ist das kein neues Argument. Vom 19. Jahrhundert über die Zeit des Kalten Kriegs habe es bis heute in Europa immer wieder das Argument eines bevorstehenden Bedeutungsverlusts des Kontinents oder gar einer Bedrohung gegeben, sagt Historiker Patel. Im Europäischen Parlament hatte es zudem bereits in den 1990ern eine EU-kritische Fraktion mit dem Namen Europa der Nationen gegeben.
Also insofern gibt es da sozusagen Bezugspunkte in der Debatte, die sich seit langem finden und die immer wieder neu mobilisierbar sind. Und dass eine Erzählung von Angst und Bedrohung sozusagen sich politisch leicht ausschlachten lässt, das ist nichts Neues. Das finden wir auf nationaler wie auf übernationaler Ebene. Und da ist dieses Momentum, dass wir wieder souveräne Nationalstaaten brauchen, die quasi kompetent eigenverantwortlich handeln können, natürlich ein Narrativ, das immer ganz gut verfängt.
Doch welches Europa gilt es zu schützen? Was macht den idealisierten Westen aus? Laut der Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung beziehen sich die Rechtspopulisten auf drei zentrale Motive. Erstens die Nation, die durch die Verlagerung von Gesetzgebungskompetenzen auf die EU-Ebene entmachtet werde. Zweitens ein historisch-kulturelles Christentum. Dabei geht es weniger um den Schutz der Religionsausübung, sondern um Überlegenheit der vermeintlich natürlichen Familie aus Mann, Frau und Kindern. Und drittens die Demokratie, die sich aus der europäischen christlichen Tradition ableiten lasse und aktuell bedroht sei. Dorit Gewahr ist Professorin an der Universität Wien und forscht zur extremen Rechten in Europa.
To claim that the EU project is a Christian project.
Zu behaupten, die EU sei ein christliches Projekt, das ist interessant, weil damit beruft man sich darauf, dass die EU und ihre Ursprünge ein christdemokratisches Projekt waren mit christlichen Werten dahinter. Und dass das EU-Projekt von der radikalen Rechten in gewissem Sinne spirituell und kulturell wiederbelebt wird, während es in seiner gegenwärtigen Form, so wie es von Ursula von der Leyen und der EVP und dem Mainstream repräsentiert wird, eigentlich zu einem leeren Gefäß der Macht der Elite geworden ist. Es ist also ein äußerst kluger Diskurs.
So it's an extremely clever discourse.
Das Feindbild innerhalb der EU ist Brüssel mit seinen Institutionen, die angeblich immer mehr Macht an sich reißen würden. So klingt das auch bei der AfD am Abend der Europawahl Anfang Juni in der Parteizentrale in Berlin. Trotz mehrerer Skandale um ihre Spitzenkandidaten hat die in Teilen rechtsextreme Partei an Stimmen hinzugewonnen. Auch Marc Jongen, bis zur Wahl noch Mitglied des Bundestags, ist in das Europaparlament gewählt worden.
Ich glaube, das ist ein ganz starkes Signal auch aus Deutschland, dass der Weg der Ever Closer Union, dieser Zentralisierungsprozess, der in Brüssel vorangetrieben wird, eben auf starken Widerstand stößt, ja europaweit. Und wir sind die deutsche Stimme, die klar macht, dass dieser Weg falsch ist, dass er zu weit geht, dass er das Optimum der europäischen Zusammenarbeit längst überdreht hat. Dabei ist es weiter zu überdrehen und man also einige Schritte zurückmachen muss, um Souveränität an die Nationalstaaten zurückzugeben, um letztlich aber auch die Demokratie dort zu stärken oder zu retten, kann man fast schon sagen.
Die AfD will sich als Retterin der europäischen Demokratie präsentieren. In ihrem Europawahlprogramm hatte die Partei noch an erster Stelle unter der Überschrift Europa der Nationen eine Abschaffung des Europaparlaments gefordert. Kurz nach Schließung der Wahllokale klingt das auf Nachfrage nun ein wenig anders.
Wir müssen sehen, wie wir die EU insgesamt reformieren oder etwas anderes an ihre Stelle setzen, jedenfalls diese EU-Verträge neu verhandeln, um letztlich dieses Europa der Vaterländer oder der souveränen Staaten auf den Weg zu bringen. Das Europaparlament wird nicht abgeschafft, so jedenfalls meine Prognose.
Nationalstaaten stärken, EU-Parlament abschaffen, Demokratie retten? Die Widersprüche sind im Europa der Nationen-Konzept schon angelegt, sagt Historiker Patel.
Weil im Grunde haben wir es ja auch mit einer merkwürdigen, paradoxen Situation zu tun, dass jeder Nationalismus ja die eigene Nation in den Vordergrund stellen möchte, was der Grundidee von internationaler Kooperation auch nur im Rahmen eines Europäischen Parlaments tendenziell widerspricht. Und vor allen Dingen auch widerspricht, wenn es darum geht zu sagen, wir wollen nicht das ganze Projekt beenden, sondern wir wollen es nur umbauen, was ja dann meistens de facto heißt, wir als unser Staat wollen davon profitieren, die anderen sollen es aber weniger. Und wenn das jeder Staat für sich unter so einer Führung sagt, dann kann das Projekt ja gar nicht aufgehen.
Als Vorbild dient zumindest Teilen der AfD Viktor Orbán. Einerseits beklagt der ungarische Premierminister eine Zentralisierung der Exekutivmacht in der EU-Kommission. Andererseits hat er in den vergangenen Jahren in Ungarn Rechtsstaatlichkeit und Medienvielfalt abgeschafft und so demokratische Grundrechte ausgehöhlt, sagt Dorit Gevar von der Universität Wien.
Orbán ist kontinuierlich auf dem Weg, oder sollte ich lieber sagen, er ist sehr zügig auf dem Weg in Richtung Demokratieabbau. Er ist aber sehr gut darin, das Bild von einer Demokratie von unten aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die EU als Bedrohung der Demokratie darzustellen.
Die Kritik an einer machtversessenen Elite von Bürokraten in Brüssel gehört zum Standardrepertoire der Populisten in der EU. Dazu kommt nun jedoch eine weitere vermeintliche Bedrohung. Dieses Mal nicht aus dem Zentrum der EU, sondern von ihren Außengrenzen.
Mittlerweile wird davon gesprochen, dass Migranten und insbesondere muslimische Migranten eine Bedrohung für die europäische Bevölkerung darstellen. Diese Erzählung vom großen Austausch, also dass eine Migrantenbevölkerung demografisch eine Bedrohung für die weißen einheimischen Europäer darstellt, ist Teil des Konzepts eines Europas der Nationen geworden. Bevölkerungspolitik ist dieser Truppe also wirklich wichtig.
Der Great Reset. Dabei handelt es sich um eine rechtsextreme Verschwörungserzählung. Demnach würden Eliten planen, die weiße einheimische Bevölkerung durch Migrantinnen und Migranten auszutauschen. Eine frei erfundene Behauptung, sagt Raphael Bossong von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie diene den Rechtspopulisten jedoch dazu, einen Widerspruch aufzuheben, der im Europa der Nationen-Konzept angelegt ist. Denn um trotz des eigenen Nationalismus an der EU als supranationaler Organisation festhalten zu können, müssen sie die Rolle der EU umdeuten.
Europa ist nicht mehr dafür da, dass wir uns intern quasi aufheben und ein einheitliches europäisches Volk werden, sondern ist vor allem dafür da, dass wir uns nach außen schützen und der Freiheitsgedanke wird dann weniger wichtig, sondern ja, wir verteidigen die Freiheiten, so wie wir sie halt dann auslegen. Aber das ist wichtiger, die nach außen zu verteidigen und deshalb kann man das eben so zusammendenken.
Die EU ziehe ihre Daseinsberechtigung aus dem Schutz für die Nationalstaaten, so die Argumentation. Schon der französische Staatspräsident Charles de Gaulle hatte seit den späten 50er Jahren unter dem Schlagwort Europa der Vaterländer gefordert, keine weiteren Kompetenzen von der nationalstaatlichen auf die europäische Ebene zu verlagern. Die Programme der heutigen Rechtsradikalen und des damaligen französischen Staatspräsidenten hätten jedoch wenig gemein, sagt Historiker Kieran Klaus Patel.
Insofern ist es, wenn man so will, eine Lehrformel erst einmal, die aber natürlich einen eher reaktionären Schlag in der Gegenwart heute bekommen hat. Und zugleich verwenden diese Parteien in der Gegenwart diese Formulierung auch, weil sie nicht so sehr angreifbar erscheint, weil sie sozusagen das teilweise sehr rechte Denken erst mal etwas kamoufliert und versteckt und hinter dieser Agenda sich dann sehr Unterschiedliches wiederum verbergen kann.
Was seit dem Brexit aus dem Forderungskatalog fast aller europäischen Rechtspopulisten gestrichen wurde, ist ein Austritt aus der Europäischen Union. Auch die österreichische FPÖ hatte 2016 mit dem Gedanken eines Öxits, einem Austritt Österreichs aus der EU, gespielt. Doch die Strategie hat sich gewandelt. Der aktuelle FPÖ-Chef Herbert Kickl während des Europawahlkampfs in einem Festzelt in Linz.
Ich glaube jetzt nicht, dass man gleich austreten muss. Die Option sollte man sich als letzte Möglichkeit immer offen halten. Aber ich glaube, dass man viel, viel mehr Druck machen kann von innen her.
Angetrieben von den starken Stimmenzuwächsen rechtsradikaler Parteien bei den Wahlen zum Europaparlament, dürften Kickl und seine Mitstreiter aus den anderen Mitgliedstaaten zukünftig noch selbstbewusster auftreten. Auch im Rat der EU-Minister und dem der Staatschefs vertreten mehrere rechtspopulistische Politiker EU-kritische Positionen. Damit hätten sich die Machtoptionen für das rechte Lager innerhalb der Institutionen verändert, sagt Raphael Bossong.
Man muss nicht quasi immer nur Fundamentalopposition spielen, sondern man kann den Marsch durch die Institutionen machen und dann quasi auch national wie international das Ruder übernehmen. Und das hat sich, glaube ich, auch jetzt erst in den letzten Jahren konkretisiert, diese Perspektive.
Für einen rechten Marsch durch die Institutionen reicht ein Wahlerfolg im Europaparlament im komplexen Institutionengebilde der Europäischen Union nicht aus. Doch um wenigstens im EU-Parlament mitentscheiden zu können, sind die rechten Parteien auf die christdemokratische EVP angewiesen. Eine Zusammenarbeit zwischen der EVP und den Abgeordneten des rechtsextremen Rassemblement National aus Frankreich, der AfD oder Viktor Orbáns Fidesz-Partei gilt bei den meisten Themen als unwahrscheinlich. Anders ist die Lage mit Blick auf Italiens postfaschistische Staatschefin Giorgia Meloni, deren Partei Fratelli d'Italia, der als eher gemäßigt geltenden rechten Fraktion der europäischen Konservativen und Reformer EKR angehört. Für eine Zusammenarbeit mit ihr hatte sich die christdemokratische Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor der Wahl offen gezeigt.
Und dann ist eben die entscheidende Frage, wie arbeiten die zusammen oder nicht? Und ich will mit diesem Szenario nicht ausdrücken, dass jede Zusammenarbeit der EVP mit der EKR grundsätzlich des Teufels wäre. So, ja, aber der Gesamtdiskurs verschiebt sich eben so. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt.
Dennoch oder genau deswegen fordern zentrale rechtsextreme Akteure wie die Französin Marine Le Pen schon lange mehr Einigkeit im rechten Lager. Doch auch in der neuen Fraktion ihrer Partei im Europäischen Parlament, den Patrioten für Europa, ist diese Einigkeit bei vielen Themen nicht gegeben. Zwischen den Mitgliedern gibt es tiefe Konfliktlinien, zum Beispiel im Umgang mit Russland. Während Viktor Orbán als erklärter Freund des russischen Machthabers Wladimir Putin gilt und ihm kürzlich einen Besuch abstattete, wollen andere Parteien die Ukraine bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs vorbehaltlos unterstützen. Und noch ein zweiter zentraler Streitpunkt ist weiterhin offen. Zwar sind sich die Rechtsextremen einig, dass sie Migration verhindern wollen, ob und wie bereits eingereiste Geflüchtete innerhalb der EU verteilt werden sollen und wer die Menschen letztlich aufnimmt, dürfte unter den Patrioten für Europa jedoch zu hitzigen Diskussionen führen. Für Historiker Kieran Klaus Patel ist die Rede von einem Europa der Nationen daher ein Hilfsmittel, solche Spannungen zu überbrücken.
Wir haben ja auch eine Situation, in der die Rechte im Europäischen Parlament stark gespalten ist. Und insofern ist man auf der Suche nach Konsensformeln, um die zunehmende Zersplitterung auf der Rechten noch einmal zu überwölben mit neuen Begriffen.
Die Erzählung vom Europa der Nationen, von einer Renationalisierung innerhalb der EU, verfange nicht zuletzt deshalb, weil das Projekt des immer vereinigteren Europas seit längerem in der Krise ist, sagt Patel.
Und insofern fordert dieses neue Narrativ, wenn Sie so wollen, des Europas der Nationen, zumindest diese Idee eines supranationalen, eines föderalen europäischen Bundesstaates heraus und bietet scheinbar eine klare Alternative. Dass die nicht so klar ist, das haben wir bereits besprochen. Und trotzdem ist sie, glaube ich, für manche Menschen attraktiv, weil sie gerade mit diesen Sonntagsreden in Bezug auf das Ziel eines immer vereinigteren Europas aufräumt, das viele für unrealistisch halten, das viele Menschen auch gar nicht mögen. Und ich glaube, da kann man, wenn man das positiv mal sehen möchte, tatsächlich einen Anlasspunkt sehen, ernster und offener und ehrlicher miteinander über Europa zu sprechen, weil da die alten Formen nicht mehr wirklich so richtig funktionieren.
Das war der Hintergrund. Europa der Nationen. Was hinter der Konsensformel rechter EU-Skeptiker steckt. Von Timo Stuckenberg. Redaktion Matthias von Lieben.